Inforadio Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Im Studio begrüßt Sie Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio, abgedreht Kino im Gespräch. Hollywood feiert sein großes Comeback im Kino mit Christopher Nolans Tenet, iranisches Gesetz und Sozialdrama als Reality-TV und die Berlinale 2021 findet statt, einigermaßen wie geplant, mit Publikum. Und für Schauspieler und Schauspielerinnen gibt es ab nächstem Jahr keine getrennten Preise mehr. Das und mehr, darum geht es heute in der Sendung. Und es gibt natürlich wie gewohnt am Anfang die neuen Filmstarts der Woche, angefangen mit dem Zeitreise-Rätsel-Science-Fiction-Action-Kracher Tenet. Dass Tenet in die Kinos kommt und das, obwohl viele Kinos noch zu sind oder nur mit halber Kraft laufen, allein dafür muss man nicht zuletzt Christopher Nolan persönlich danken, der sich seit Monaten dafür eingesetzt hat. Und natürlich für einen weiteren Film von ihm, den man im Kino sehen sollte. Auf riesiger Leinwand mit grandiosem Surround Sound. Ein gigantisches Action-Ereignis, das wie gewohnt bei Nolan nicht nur einen, sondern gleich mehrere doppelte Böden hat. Im Grunde ist Tenet zwar eine Art James-Bond-Film, internationale Schauplätze, ein russischer Schurke und John David Washington, Denzel Washingtons Sohn übrigens, in der Hauptrolle als namenloser Protagonist und Agent, der sich einem gigantischen Weltvernichtungsplan entgegenstellt. Doch ganz so einfach ist es dann eben doch nicht. Wie schon bei Nolans Memento, Inception oder Interstellar kommt auch hier buchstäblich eine weitere Handlungsdimension hinzu, die Zeit mit ihren Tücken und dem von Nolan erdachten Tenet-Dreh.
Zeitreisen. Nein. Inversion.
Es gibt hier keine echten Zeitreisen, aber irgendwie dann doch. Gerührt und geschüttelt geht es nicht nur im Vorwärts-, sondern auch im Rückwärtsgang durch die Story und manchmal sogar gleichzeitig. Das genau verstehen zu wollen, ist nicht unbedingt die beste Idee. Das funktioniert frühestens beim zweiten oder dritten Mal sehen. Da sollte man lieber dem Tipp der Wissenschaftlerin folgen, die dem Helden erklärt, er solle versuchen, es zu fühlen. Genau das nimmt man sich am besten auch für den Kinobesuch zu Herzen. Man sollte bloß nicht das Gehirn verkrampfen in dieser Achterbahnfahrt mit Zeitreise-Loopings und sich den atemberaubenden Bildern, dem nicht loslassenden Soundtrack und der spektakulären Hin- und Rück-Action hingeben. Tenet. Visuell spektakulär ist auch der chinesische Neon- und Neo-Noir-Thriller See der wilden Gänse über einen Gangster, der aus Versehen einen Polizisten umgebracht hat und nun gejagt wird. Einen Ausweg gibt es nicht, aber vielleicht kann er mit dem Kopfgeld auf ihn, seiner Frau und einer jungen Prostituierten helfen. Düsterste Eleganz, einfallsreiche Brutalität. Damit macht See der wilden Gänse großen Eindruck, aber leider fehlt es dem Film an emotionaler Kraft, die aus ihm ein mehr als nur schön anzusehen gemacht hätte. Was bei uns Dr. Sommer in den 70er und 80er Jahren war, war Dr. Ruth in den USA. Ruth Westheimer, geboren in Unterfranken, geflüchtet in die Schweiz, Holocaust-Weise, die schließlich in den Vereinigten Staaten zum Radio- und Fernsehstar in Sachen Sexaufklärung wurde. Die Dokumentation Fragen Sie Dr. Ruth begleitet die kleine, energiegeladene Frau in der Zeit vor ihrem 90. Geburtstag, blickt auf ihre Karriere und ihren Einfluss zurück und zeichnet ihre Kindheit nach und ihren Lebensweg, der sie aus Deutschland in die USA brachte. Die Gewichtung und das Nebeneinander von Bedeutung und Biografie ist zwar etwas unentschlossen im Film, aber als liebevolle Hommage ist Fragen Sie Dr. Ruth durchaus sehenswert. SMS-Abstimmungen im Fernsehen, das kennt man. Aber in dem iranischen Drama Yalda geht es dabei um Leben und Tod, um Freiheit oder Hinrichtung. In der fiktiven, aber von einem echten Fernsehformat inspirierten TV-Show Freude der Vergebung setzt sich die junge Mariam mit der Tochter ihres durch ihre Schuld tödlich verunglückten Mannes in ein Fernsehstudio und bittet um ihr Leben.
Mein Leben liegt in deinen Händen, vergib mir, Mona.
Masoud Bakshis Kammerspiel in einem Fernsehsender ist ein kluger Echtzeit-Thriller, der das Rechts- und Moralverständnis im Iran beispielhaft bloßlegt. Ein über den fast satirisch wirkenden Umweg der TV-Unterhaltung aufgearbeitetes Familiendrama, in dem sich faszinierend die iranische Gesellschaft spiegelt. Yalda. Die wichtigsten Neustarts der Woche im Überblick. Und wir bleiben bei Yalda. Es werden Prominente in den Dschungel geschickt, es wird auf Verdacht geheiratet oder betrogen, es werden Frauen getauscht oder Frauen für Bauern gesucht. In der iranischen Fernsehshow, um die es in Yalda geht, steht aber sogar noch deutlich mehr auf dem Spiel, Tod durch den Strang oder Freude der Vergebung. Und diese Sendung, die gab es tatsächlich. Masoud Bakshi.
Ja, the fact that there is this exceptional.
Im iranischen Recht ist es in manchen Fällen ja so, dass zum Beispiel bei unbeabsichtigtem Totschlag in der Familie, bei Prügeleien oder solchen Dingen, dass da die Familie der Opfer dem Täter vergeben kann und damit dem Täter das Leben rettet. Das ist sowieso schon außergewöhnlich, aber dass das in einer Fernsehsendung verhandelt und ausgeschlachtet wird, das ist schockierend natürlich. Familientragödien, Leid, Schuld und Rachegefühle. Und am Ende die Frage, Vergebung oder Tod. Und vor allem eine rechtsgültige Verhandlung vor Millionen Fernsehzuschauern als Unterhaltungsprogramm. 12 Jahre lang war genau so eine Sendung die erfolgreichste Live-Show im iranischen Fernsehen und der Grund, warum Bakshi seine Filmidee über das Schicksal einer jungen Frau, die aus Versehen ihren viel älteren Mann umgebracht hat, genau so erzählt. Nicht allerdings als Satire, sondern als mitfühlendes Drama in einem absurden Umfeld, in dem es aber letztlich um die Absurdität des iranischen Rechts- und Sühnesystems geht.
At the first place I wanted to be, you know, story for the Iranian audience.
Ich wollte vor allem einen Film für das iranische Publikum machen. Deswegen habe ich mich auch so sehr darum bemüht, den Film im Iran zu drehen und schließlich auch zeigen zu dürfen. Der Film wurde vor etwas über 50 Tagen dort gestartet.
Permission to show the film inside of Iran, and the film was released in Iran something like 50 days ago.
Und die Einnahmen des Films im Iran wurden als Blutgeld, also als Auslösesumme quasi, für einen Mann gespendet, der 15 Jahre im Gefängnis auf seine Hinrichtung gewartet hat, weil er als 14-Jähriger bei einer Prügelei einen anderen Jungen getötet hat. Allein aus diesem Grund sind viele Menschen in den zweiten Spielfilm von Bakshi gegangen, den er unbedingt im Iran drehen wollte und dafür auch den langen Bewilligungsprozess in Kauf nahm, der bei ihm vielleicht sogar noch länger gedauert hat als bei anderen, nachdem sein erster Film im Iran gar nicht gezeigt werden durfte und es strenge Regeln gibt, was und was nicht gesagt und erzählt werden darf. Doch weder Bakshi noch viele seiner Kollegen lassen sich davon wirklich abhalten. Und es gibt eine mehr als spannende, international wichtige iranische Filmszene. Masoud Bakshi. Selbst für mich als Iraner, ich lebe in Teheran, ist es immer wieder überraschend, was für Filme dort ständig entstehen. Es gibt große Talente, viel Einfallsreichtum, neue Erzählformen und viel, viel Neugier. Über die Regeln und Gesetze kann man ja gar nicht so viel sagen, die ändern sich nämlich ständig. Aber ich kann sagen, dass die iranischen Filmemacher trotz all dieser Hindernisse immer wieder neue Wege finden, Geschichten zu erzählen. Masoud Bakshis Yalda jetzt im Kino. Und damit kommen wir nochmal zurück zu Tenet, der wie gewohnt bei Christopher Nolan das Kino feiert, in jeder technisch und inhaltlich machbaren Art und Weise. Der erste Blockbuster aus Hollywood nach den Corona-Kinoschließungen und damit eben auch ein bisschen mehr als nur ein großer Film, sondern ein Test, eine Marke und ein Zeichen. Katharina Wilhelm aus Los Angeles über Tenets Bedeutung für die Film- und Kinobranche.
Tenet kommt in diesem Jahr eine ganz besondere Rolle zu, denn für diesen Film werden zum Teil die Kinotüren extra geöffnet. Die weltgrößte Kinokette AMC, die bis dato ihre Kinos in den USA noch geschlossen hatte, will bis zum Start von Tenet 2/3 ihrer Kinos aufmachen. Schließlich ist es der erste große Film seit Beginn der Pandemie, den sie zeigen können. Matt Bellany, ehemaliger Chefredakteur des Magazins Hollywood Reporter, sagte in der Filmsendung The Business auf NPR dazu:
In certain areas of this country, you're not even allowed to eat dinner inside.
In Teilen des Landes kann man nicht mal drin im Restaurant essen. Die Vorstellung, über einen langen Zeitraum im Dunkeln mit vielen anderen Menschen zu sitzen, ist nicht gerade toll, egal wie streng die Hygienevorschriften der Kinos dazu sind.
Warum überhaupt setzt das Studio Warner Brothers auf das Kino und nicht auf das Streaming bzw. Video on Demand, so wie viele andere Studios derzeit. Zum einen liegt das vielleicht an Christopher Nolan, denn der ist ein großer Verfechter des Kinos. In der Zeitung Washington Post verfasste er kürzlich noch einen Meinungsbeitrag darüber, wie wichtig das Kinoerlebnis sei, nicht mit dem Schauen zu Hause vergleichbar. Zum anderen geht es natürlich ums Geld. Über 200 Millionen US-Dollar hat Tenet gekostet. Wohl auch deshalb hat man den Filmstart ans Labor Day-Wochenende in den USA geplant. Ein Feiertag, man erhofft sich so vielleicht noch mehr Kinogänger.
Um zu tun, was ich tue, brauche ich eine Vorstellung von dem, was uns droht.
In den Kinos müsste Tenet rund 800 Millionen US-Dollar verdienen, um richtig rentabel zu sein. Eine Zahl, die man wahrscheinlich noch nicht über eine Veröffentlichung in den Mediatheken erreichen würde. Doch weil nicht alle Kinos in den USA geöffnet haben, zum Teil auch nicht in den sehr wichtigen Kinomärkten New York oder Los Angeles, dürften diese Einnahmen kaum erreichbar sein. Beim Studio Warner wird man trotzdem darauf hoffen, einigermaßen viel Geld einzuspielen. Allein bei Warner Media wurden nämlich bereits rund 600 Mitarbeiter entlassen, darunter auch der Vorsitzende Bob Greenblatt. Warner, aber auch andere Entertainment-Riesen wie Disney, leiden sehr unter der Pandemie und setzen auf eine neue Strategie. Nicht nur Verkleinerung, sondern der Fokus auf die Streaming-Dienste. Branchenspezialist Matt Bellany.
Es geht um etwas Größeres und das wird Hollywood Angst machen. Es wird weniger Wert auf einzelne Medienmarken gelegt, sondern es gibt eine Fokussierung darauf, den Streaming-Markt zu dominieren. Bei HBO stecken sie gerade alle Ressourcen in HBO Max. Auch bei Disney geht alles Geld gerade in Disney Plus.
Where they're putting all their resources into Disney Plus.
Hollywood hat zu spät auf die Konkurrenz von reinen Streaming-Plattformen wie etwa Netflix reagiert. Nun ist man heftig im Rennen um die Zuschauergunst, denn Branchenkenner glauben, dass sich schlussendlich nur eine Handvoll Anbieter durchsetzen wird. Fast verwunderlich also, dass bei Tenet der Kinostart doch noch so durchgedrückt wurde, trotz aller Corona-Bedenken. Doch die hätten vielleicht nicht alle Kinogänger, meint Bellany.
Ich wäre zumindest nicht überrascht, wenn es einen Teil der Bevölkerung gibt, der ins Kino gehen, ähnlich bewertet wie eine Maske anziehen, als Ausdruck der persönlichen Freiheit nämlich. Die Frage ist, ob dies genug sein werden, um eine Summe zu generieren, mit der Warner glücklich wird und sich vielleicht auch überlegt, noch mehr Filme ins Kino zu bringen.
Er
kann mit der Zukunft kommunizieren. Zeitreisen.
So rätselhaft und geheimnisvoll wie die Story des Films Tenet ist, ist vielleicht auch die Zukunft des Kinos und die der alteingesessenen großen Hollywood-Studios. Nur, dass im Gegensatz zu Tenet die Studios die Zeit nicht zurückdrehen können.
Ein Beitrag von Katharina Wilhelm aus Los Angeles. Ums Zeichensetzen ging es Anfang der Woche auch bei der Berlinale. Zum einen, ja, die Berlinale soll stattfinden als Publikumsfest, als größtes Publikumsfilmfestival der Welt. Ob und wie, das sollte man im Hinterkopf behalten, das wird wohl aber erst so richtig im Winter entschieden. So oder so aber wird es einen neuen genderneutralen Schauspielpreis geben, so Berlinale-Chefin Mariette Rissenbeek.
Wir finden aber, dass die Berlinale so ein Signal setzen muss für mehr Gender- und Geschlechtergerechtigkeit. Sie wissen ja, dass die Berlinale das erste Festival war, was einen queeren Filmpreis hatte. Das ist schon weit über 30 Jahre her. Und die Debatte in den letzten Jahren hat gezeigt, dass hier auch eine Veränderung eigentlich notwendig ist. Also sie, bei allen anderen Preisen, die wir vergeben, ob das jetzt beste Kamera, beste Regie, bester Film, bester Schnitt, beste Musik ist, gibt es keine Geschlechterfrage. Und das ist ausgerechnet dann bei der schauspielerischen Leistung wohl der Fall ist, hat uns nicht so richtig eingeleuchtet.
Maria Drissenbeek gemeinsam mit Carlo Chatrian leitet sie die Berlinale. Dieses durchaus konsequente Weiter- und Zu-Ende-Denken und die Idee eines genderneutralen Preises, die kommt allerdings nicht überall gut an, ebenfalls nachvollziehbar. Denn dass es in den anderen Kategorien keine Trennung gibt, hat ja schließlich fast immer dazu geführt, dass es eben keine oder zu wenige Preise für Frauen gab und gibt. So die Argumentation beispielsweise vom Bundesverband der Schauspieler in Deutschland. Und die Regisseurin Susan Reck, die auch für Pro-Quote-Film spricht, ist ebenfalls mehr als skeptisch, ob dieser Weg der richtige ist.
Ja, also das ist richtig. Das klingt zuerst zunächst mal nicht so schlecht. Aber wir bei ProQuote Film sind natürlich der Ansicht, und ich persönlich natürlich auch, dass die Voraussetzungen für so einen genderneutralen Preis noch nicht gegeben sind. Also weder gesellschaftlich noch in der Filmbranche.
Susan Reck von Pro Quote Film, die die Abschaffung des quotierten Schauspielpreises der Berlinale für einen genderneutralen, für eine falsche Entscheidung hält. Mehr Filme von Frauen zu zeigen, mehr Filme mit starken, gut geschriebenen Frauenrollen, das wäre wichtiger als ein Zeichen mit einem Preis zu setzen. Aber ein Zeichen, das bleibt es immerhin. Das war Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
Inforadio Podcast.